oder zufrieden sind mit der Art, wie die Arbeit läuft. Da könnte man sich vorstellen, dass eine Kamera auf dem Computer das menschliche Gesicht aufnimmt und dass man aus der Mimik des Menschen dann entschlüsselt, was der gerade für einen emotionalen Zustand hat. Das ist natürlich ein weiter Weg und ist erst in den ersten Schritten etwas zu unterwegs.
Das ist auch sowieso problematisch, weil die Redeintention und die tatsächliche Äußerung laufen auseinander und Gestik und Sprachinhalt laufen mitunter ja auch auseinander.
Ja, die sind zum Beispiel gar nicht so dicht in der Zeit gekoppelt, wie man das immer denkt. Wenn man sagt, stell das da drüben hin, dann würden viele Leute sagen, genau in dem Moment, wo der Mensch da drüben gesagt hat, hat er auch dahin gezeigt. Guckt man das sich auf einem Videoband an, sieht man, dass diese Zeigegeste meistens schon etwas vorher geäußert ist und das nur sozusagen in dem Erleben, in der subjektiven Zeit erleben, dass der Mensch bei einer solchen Äußerung hat, man das zusammenbringt. Das ist also eine Konstruktion, die unser Gehirn vornimmt und es ist für uns eine Herausforderung, auch mit einem Computersystem eine solche Zusammenführung vorzunehmen.
Läuft es dann letztlich auf eine Interaktion raus, die Sie planen?
Ja, der Computer soll grundsätzlich damit interaktiver werden. Man kann ja heute schon sehr schöne Sachen mit dem Computer zeigen, Bilder, Filme, Ton und so weiter. Aber die Eingabemöglichkeiten, um sowas zu erzeugen, sind oft doch sehr schwierig und mehr wie Programmieren oder das Herumrödeln in großen Menüs. Und da wäre es denkbar, dass man das geschickter, intuitiver machen kann. Ein weiterer Gedanke wäre noch, wir haben heute teilweise ganz andere Interaktionsszenarien als nur den einfachen Computerbildschirm. Man steht in so großen virtuellen Räumen, wo man auf den Wänden Großprojektionen sieht. Mit einer Stereobrille kann man die sogar dreidimensional erleben. Und man möchte vielleicht als Designer dort ein Raumdesign entwerfen, den Raum umarrangieren oder eine Maschine konzipieren und in Alternativen zusammenstellen. Und dann kommt man schnell dazu, Hände und Arme zu benutzen, denn man kann in eine solche Großinstallation schwerlich noch eine Tastatur mitnehmen und die Maus vielleicht auf dem Knie hin und her rollen.
Aber man kommt offensichtlich aus dem, was Sie jetzt erzählt haben, nicht umhin, mit mehreren Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Solche Synergieeffekte sind wahrscheinlich auch gewünscht. Wo sehen Sie denn die besten Möglichkeiten?
Genau, so ist das. Das ist oft so, dass man feststellt, dass Fachkolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen sich grundsätzlich erstmal für die gleiche Phänomenbereich, für die gleichen Fragen interessieren, aber mit ihren Methodiken untersuchen. Psychologen mit anderen Methoden als zum Beispiel Neurowissenschaftler. Teilweise werden ja auch zum Beispiel am Hirn Messungen vorgenommen heute, bei denen man feststellt, wo im Kopf eigentlich Aktivitäten sind, wenn man bestimmte Aufgaben macht. Und daraus kriegt man wieder einen Aufschluss darüber, der etwas feiner erkennen lässt, was eigentlich für Prozesse laufen. Wenn man jetzt über so eine übergeordnete Frage spricht, wie zum Beispiel Bewusstsein, das ist so eins der Themen, die genau jetzt in einem der Workshops hier behandelt werden, dann ist es von großem Gewinn, dass eben solche unterschiedlichen Sichten eingebracht werden, die alle so, sagen wir mal, ihre Seite von der Flasche zeigen, aber immer nur ein Stückchen und dann setzt sich da das größere Bild daraus zusammen.
Herzlichen Dank. Das war Professor Ibke Wachsmuth von der Universität Bielefeld zur Tagung der Kognitionswissenschaftler.